Also, stell dir vor, ein gewaltiger, ohrenbetäubender Sturm fegt über das Land. Er verwüstet den gesamten Wald an dem extrem steilen Berghang direkt über deinem Haus.
Oh ja, ein echtes Albtraum-Szenario.
Absolut. Und wenn du am nächsten Morgen rausschaust, siehst du halt nur Chaos. Zersplitterte Stämme, massiv entwurzelte Bäume, die kreuz und quer übereinander liegen. Ein absolutes, undurchdringliches Trümmerfeld.
Da greift dann sofort die menschliche Psychologie, oder?
Genau. Dein erster, zutiefst menschlicher Instinkt in so einer Situation ist mit Sicherheit, wir müssen das aufräumen. Wir müssen Platz schaffen, Ordnung reinbringen, alles wieder sauber machen, damit der Wald heilen kann.
Was ja auch total logisch klingt im ersten Moment.
Richtig. Aber was wäre, wenn genau dieser gut gemeinte Aufräumdrang die eigentliche Katastrophe für dich und dein Haus erst auslöst?
Dieser Drang nach Ordnung ist historisch tief in uns verwurzelt, aber er führt uns gerade im alpinen Raum auf einen extrem gefährlichen Holzweg. Wir haben es hier nämlich mit einem System zu tun, das auch völlig anderen physikalischen und biologischen Prinzipien basiert als, naja, unser Vorgarten.
Und genau dieses Phänomen knöpfen wir uns in unserer heutigen tiefgehenden Analyse vor. Wir betrachten wissenschaftliche Forschungsberichte und Fallstudien zu den Nachwehen von extremen Stürmen in den Alpen.
Genau.
Unsere Mission heute ist herauszufinden, warum das jahrhundertealte Konzept der sogenannten sauberen Waldwirtschaft plötzlich ganze Talschaften bedroht. Wir wollen verstehen, wie ein scheinbar toter, verrottender Baumstamm am Ende unser bester Schutzschild ist.
Und welche zugegeben optisch sehr unordentlichen Überlebensstrategien die Natur nach solchen Katastrophen eigentlich bereithält. Das ist extrem faszinierend.
Und selbst wenn du jetzt denkst, dass du hunderte Kilometer vom nächsten Bergwald entfernt wohnst, deine Steuergelder finanzieren in diesem Moment den massiven und unfassbar teuren Kampf gegen Naturgefahren in den Alpen.
Da fließen Millionen, absolut.
Wir schauen uns an, warum der Versuch, die Natur zu kontrollieren, uns so viel kostet, während das Chaos denselben Job völlig gratis erledigt. Der Ausgangspunkt für diese ganze Dynamik ist meist ein Extremereignis. Nehmen wir den Orkan Weyer, der 2018 gigantische Flächen rasiert hat.
Ein unglaublicher Sturm.
Ja, Wahnsinn. Und wenn so ein Sturm wütet, bleibt enorm viel liegendes, frisches Holz zurück. Und das ruft einen winzigen, aber extrem effizienten Profiteur auf den Plan, den Buchdrucker, also den Borkenkäfer.
Genau. Und da muss man sich die Ausgangslage der Bäume ansehen. Durch die immer heißeren und trockeneren Sommer im Zuge des Klimawandels sind vor allem die fichtendominierten Wälder extrem geschwächt.
Also sie haben nicht mehr genug Kraft, um sich zu wehren.
Richtig. Ein gesunder Baum wehrt sich gegen den Borkenkäfer, indem er ihn regelrecht in klebrigem Harz ertränkt, sobald das Insekt versucht, sich durch die Rinde zu bohren.
Okay, aber nach so einem Sturm, wenn die Bäume geworfen oder mechanisch total geschwächt sind, fehlt ihnen genau dieser Wasserdruck für das Harz, oder?
Exakt. Für den Borkenkäfer ist so eine Windwurffläche dann wie eine Festung, deren Tore sperrangelweit offen stehen. Die Population explodiert innerhalb kürzester Zeit.
Krass.
Und an diesem Punkt greift halt die klassische Forstwirtschaft ein. Das oberste Gebot lautete über Generationen hinweg: Das bruttaugliche Material muss restlos aus dem Wald entfernt werden, um den Käfer zu stoppen.
Das nennt man dann Totalräumung, richtig?
Ja. Da rücken dann schwere Harvester und Seilkräne an und holen wirklich jeden einzelnen Stamm aus dem Steilhang.
Okay. Lass uns das mal kurz aufdröseln. Was aus Sicht der Käferbekämpfung vielleicht logisch erscheint, ignoriert doch die grundlegendste Mechanik des Berges. Wenn ich mir das physikalisch vorstelle, wir verwandeln den Steilhang durch diese Räumung also in eine gigantische, frisch gewachste Rutschbahn.
Das ist ein sehr gutes Bild. Wir sprechen hier vom Prinzip der sogenannten Oberflächenrauigkeit.
Wenn wir das Holz wegräumen, was hält dann eigentlich noch den Schnee auf? In einem zerstörten, aber ungeräumten Wald gibt es ja tausende querliegende Stämme, hochgeklappte Wurzelteller.
Baumstümpfe, Äste, genau. Das ist wie ein riesiges dreidimensionales Gitter, das tief im Hang steckt. Wenn wir den Hang komplett von Holz befreien, reduzieren wir diese Rauigkeit quasi auf null. Und es fehlt der Schneedecke im Winter jeder einzelne Verankerungspunkt.
Wahnsinn.
Aber es geht nicht nur um die fehlenden Anker, es geht auch darum, was mit dem Schnee selbst passiert. Auf einer kahlen, geräumten Fläche strahlt die Wintersonne am Tag direkt auf den Schnee und erwärmt ihn. Und die Nacht bringt dann wieder extremen Frost.
Also ein ständiges Auf und Ab der Temperaturen.
Genau, und dieser radikale Temperaturwechsel führt in den untersten Schichten der Schneedecke direkt über dem nackten Boden zu einer spezifischen Metamorphose.
Ah, warte, das ist dieser Schwimmschnee, der in unseren Quellen immer wieder auftaucht, ne?
Richtig, der Schwimmschnee.
Die Schneekristalle verändern ihre Struktur und verlieren jede Bindung zueinander.
Ganz genau. Es bilden sich große, kantige Eiskristalle, die absolut keine Kohäsion mehr haben. Man kann sich das vorstellen wie ein Bett aus Millionen winziger Glasmurmeln direkt unter der festen Schneedecke.
Oh wow, ein Kugellager aus Eis.
Exakt. Dieser Schwimmschnee fungiert als perfektes Gleitlager. Da der geräumte Hang keine Stämme mehr aufweist, gerät die gesamte Schneedecke unter immense Zugspannung.
Bis sie irgendwann einfach zerreißt. In den Berichten werden diese klaffenden Risse im Schnee Fischmäuler genannt.
Ein sehr treffender Begriff.
Und wenn sich so ein Fischmaul öffnet, ist das quasi die Initialzündung. Tausende Tonnen Schnee rasen ungebremst ins Tal. Wir räumen also auf, um den Wald vor dem Käfer zu retten, bauen aber in Wahrheit eine gigantische Startrampe für Lawinen.
Und das ist nicht nur theoretisch so. Wir haben dazu spannende Langzeitstudien. Die Eidgenössische Forschungsanstalt, die WSL in der Schweiz, hat nach dem Sturm Vivian im Jahr 1990 exakt das untersucht.
Sie haben geräumte und ungeräumte Flächen verglichen, oder?
Genau. Sie haben analysiert, was passiert, wenn man das Holz einfach liegen lässt im Vergleich zur Totalräumung. Und als die Forscher 20 Jahre später die Entwicklung auswerteten, zeigte sich, die sauber geräumten Hänge boten praktisch null Lawinenschutz.
Null Schutz? Nach 20 Jahren?
Ja. Auf den ungeräumten Flächen hingegen hatte sich das Holz zu einem dichten Totholzverhau verkeilt. Selbst nach 2 Jahrzehnten gingen dort so gut wie keine Lawinen ab.
Das ist wirklich ein verheerendes Zeugnis für die Totalräumung. Aber wenn wir einen Schritt weiter denken, und hier wird es wirklich spannend, Schnee ist ja nur ein temporäres Problem. Im Sommer schmilzt er und dann haben wir den nackten, aufgeweichten Steilhang vor uns.
Und dann kommt das Thema Steinschlag ins Spiel.
Genau. Wenn sich dort oben jetzt Felsbrocken lösen, rollen die direkt auf die Siedlungen zu. Ich meine, ich verstehe völlig, dass ein massiver, lebender Baum einen Stein aufhalten kann. Aber wenn wir das Holz nach einem Sturm liegen lassen, beginnt es ja zu verrotten.
Natürlich, Pilze zersetzen das Holz.
Richtig. Es wird weich und morsch. Wie um alles in der Welt soll so ein gammeliges Stück Holz einen tonnenschweren heranrasenden Felsen aufhalten, der normalerweise dicke, gesunde Bäume einfach in der Mitte zersplittern lässt?
Das ist vielleicht die verblüffendste Erkenntnis aus der aktuellen Forschung. Wir setzen Verrotten immer instinktiv mit Schwach gleich.
Ja, logisch.
Aber die WSL hat dazu groß angelegte Hightech-Experimente gemacht. Ein Projekt namens 200 Steine in 12 Tagen. Die haben extrem schwere Felsbrocken mit Sensoren ausgestattet und diese steile Hänge hinunterstürzen lassen, direkt in liegende, stark verrottete Baumstämme hinein.
Warte, und das weiche Holz wird von dem Felsen nicht einfach komplett pulverisiert?
Eben nicht. Was hier wirklich faszinierend ist: Der Schlüssel liegt in der Art der Verrottung. Wenn das Holz von bestimmten Ständerpilzen wie dem rotrandigen Baumschwamm zersetzt wird, verliert es zwar seine ursprüngliche Härte, aber es wird extrem plastisch.
Plastisch? Also quasi wie eine dicke Matte aus Knetmasse?
Exakt so. Das verrottende Holz verwandelt sich in den ultimativen natürlichen Stoßdämpfer. Wenn der tonnenschwere Fels mit voller Wucht auf diesen pilzdurchsetzten Stamm trifft, nimmt das weiche Holz die enorme Aufprallenergie fast vollständig auf.
Krass.
In der Physik drückt man das mit dem sogenannten Restitutionskoeffizienten aus, der in diesem Fall gegen Null tendiert.
Okay, der Restitutionskoeffizient. Lass mich raten, das ist einfach nur der akademische Begriff für: Der Stein macht Platsch, bohrt sich tief in das Holz und bleibt genau dort liegen, anstatt wie ein Flummi weiterzuspringen.
Das trifft es ziemlich gut, ja. Auf einem nackten, geräumten Hang prallt der Stein elastisch ab. Mit jedem Sprung beschleunigt er, springt höher und entwickelt eine enorme zerstörerische Energie. Das weiche Totholz hingegen vernichtet diese Bewegungsenergie komplett.
Das heißt also, wenn wir den Hang aus reinem Ordnungssinn abräumen, entfernen wir Tausende dieser natürlichen Hightech-Stoßdämpfer. Und jetzt wird's ökonomisch interessant. Die österreichischen Bundesforste haben in Tabelle 1 unserer Quellen mal schonungslos aufgeschlüsselt, was das kostet.
Ja, die Zahlen sind wirklich bitter. Wenn wir einen Hektar Wald total räumen und den Lawinenschutz durch massive Galerien aus Stahl und Beton kompensieren müssen, sprechen wir von über 1,5 Millionen Euro pro Hektar.
Nur für den Schnee. Und wenn wir dann noch hochfeste Stahlnetze gegen den Steinschlag bauen müssen, kommen fast 900.000 Euro pro Hektar obendrauf.
Richtig. Wir verwandeln einen kostenlosen ökologischen Service direkt in ein massives volkswirtschaftliches Defizit.
Das sind Millionenbeträge. Und dazu kommt noch der Regen. Wenn der Boden nackt ist und schwere Maschinen ihn aufgerissen haben, hämmern Regentropfen bei Starkregen direkt auf den Mineralboden. Diese Splash-Erosion sprengt die Erde regelrecht auf und wir riskieren gewaltige Schlammlawinen.
Genau. Der Kahlschlag hinterlässt eine mehrfache Sicherheitslücke. Und da fragen sich viele natürlich, wenn der Hang kahl ist, warum pflanzen wir nicht einfach sofort neue, bessere Bäume?
Das wäre doch der logische Reflex, oder? Kaputt? Dann pflanzen wir es neu, am besten mit tiefwurzelnden Arten, die den Klimawandel besser packen. Aber hier betreten wir die Welt der unsichtbaren Gefahren, die Thermodynamik.
Richtig. Ein intakter Wald wirkt wie ein Klimapuffer. Wenn dieses Kronendach nach einer Räumung plötzlich fehlt, schlägt die Thermodynamik erbarmungslos zu. Tagsüber heizt die Sonne den dunklen Humusboden extrem auf. Wir messen da teilweise über 50 Grad Celsius.
Pflanzt ein Setzling, der kaum Wurzeln hat, doch der absolute Hitzetod.
Absolut. Die oberste Bodenschicht trocknet komplett aus.
Aber wenn ich die Quellen richtig verstehe, ist die Hitze am Tag paradoxerweise gar nicht der größte Feind. Die Nächte sind mikroklimatisch fast noch krasser, oder?
Ja, die Nächte sind das Hauptproblem. Ohne das Blätterdach entweicht die Wärme des Bodens in klaren Nächten ungehindert als Infrarotstrahlung ins Weltall. Der Boden kühlt massiv aus und die Luftschicht direkt darüber auch.
Und kalte Luft ist ja schwerer als warme Luft. Sie fließt den Berg hinunter wie eine zähe Flüssigkeit.
Genau. Und wenn sie an einem Hindernis ankommt, einem Forstweg oder einer Mulde, staut sie sich. Das nennt man Ausstrahlungskälte. Es entstehen sogenannte Kaltluftseen.
Unsichtbare eiskalte Becken mitten am Berg? Das wirft eine wichtige Frage auf. Was bedeutet das waldbaulich? Wir wollen ja robuste Arten wie die Weißtanne oder Buche pflanzen.
Und genau da schnappt die Falle zu. Diese Arten sind biologisch extrem empfindlich gegen Spätfrost.
Oh nein! Das heißt, wenn wir im Frühjahr ein paar milde Tage haben, fangen die kleinen Tannen an auszutreiben?
Ja.
Sie pumpen Wasser in die Leitbahnen und bilden frische Triebe?
Und dann kommt so eine sternenklare Nacht und die Temperatur im kalten Luftsee stürzt unter 0 Grad.
Und die Zellen erfrieren, intrazellulär. Das extrazelluläre Wasser gefriert rasend schnell, saugt das Wasser aus den Zellen und die Zelle verdurstet quasi innerlich.
Perfekt zusammengefasst. Am nächsten Morgen sieht man dann das Phänomen der schwarzen Blätter. Die frischen Triebe hängen schlaff herab und sterben ab.
Der Baum ist dann tot.
Nicht immer sofort. Aber er verliert seine vertikale Dominanz. Der Leittrieb ist kaputt. Er wächst nur noch wie ein Busch in die Breite. Das kostet unglaublich viel Zeit.
Zeit, in der das Unkraut, also so Begleitvegetation wie Adlerfarn, fröhlich weiterwächst und die sündhaft teuren Setzlinge einfach überwuchert.
Genau, ein mikroklimatisches Desaster.
Also, was bedeutet das alles konkret? Wir stecken total in der Klemme. Der Borkenkäfer zwingt uns zum Handeln, aber das Räumen vernichtet den Schutz und das Mikroklima. Wie sieht der Ausweg in der Praxis aus? Wenn wir das Holz nicht abtransportieren dürfen, wie stoppen wir den Käfer?
Der Ausweg erfordert ein völliges Umdenken. Wir müssen das Holz im Wald belassen, aber es für den Käfer unbrauchbar machen. Lösung Nummer 1: in situ Entrindung.
Ah, diese Kettensägen-Hacks. Man schraubt so Rindenfräsen direkt an die Säge, richtig?
Ganz genau. Der Waldarbeiter geht zum liegenden Stamm und schält ihn oder schlitzt ihn tief ein. Der lebenswichtige Bast, den der Käfer braucht, trocknet durch Wind und Sonne sofort aus.
Und Käfer und Larven sterben, ganz ohne Gift.
Ja, und der schwere Stamm bleibt als Lawinenschutz und künftiger Stoßdämpfer genau da liegen, wo wir ihn brauchen.
Genial. Und ich habe noch was von Hochstümpfen gelesen.
Das ist Lösung Nummer 2. Die Harvester kappen die Bäume bewusst erst auf 1 bis 2 Metern Höhe.
Diese Stümpfe ragen dann aus dem Hang wie Pfähle und durchbrechen das Schneegleiten.
Und sie werden wieder zu perfekten Habitaten für unsere holzzersetzenden Pilze.
Okay, das löst Physik und Käfer. Aber was ist mit dem Mikroklima? Wir haben immer noch diese Kaltluftseen und die Hitze am Tag. Wer spendet Schatten, wenn die alten Bäume weg sind?
Hier kommt Lösung Nummer 3. Vorwaldkonzepte. Wir müssen robusten Pionierbäumen vertrauen, wie der Sandbirke oder der Vogelbeere.
Bäume, die die Forstwirtschaft früher oft als Unkraut weggeschnitten hat.
Leider ja. Aber diese Bäume wachsen extrem schnell und sind absolut frosthart. Denen macht der Kaltluftsee gar nichts aus.
Sie bilden also einen neuen Schirm, richtig?
Ja. Ihre lichten Kronen wirken wie ein intelligenter Thermodeckel. Tagsüber kühlen sie den Boden und nachts reflektieren sie die Infrarotstrahlung. Dadurch staut sich die Kälte gar nicht erst so extrem auf.
Und unter diesem Schirm können dann unsere empfindlichen Weißtannen sicher wachsen. Das ist ein faszinierendes System. Wenn wir das jetzt mal in einen größeren Zusammenhang stellen, lass uns auf die Realität im Kärntner Mölltal schauen.
Oh ja, ein extrem wichtiges Beispiel.
Nach dem Orkan Vaia und den Käferexplosionen wurde dort massiv geräumt. Es entstanden riesige Kahlflächen. Jetzt fließen da 6 Millionen Euro an Staatsgeldern plus private Initiativen. Die Helvetia Versicherung und die Bundesforste pflanzen allein im Revier Teuchel 10.000 neue Bäume.
Klimafitte Tannen und Ahorne.
Aber das enorme Risiko ist doch, genau diese spätfrostempfindlichen Pflanzen werden oft auf diese mikroklimatisch extremen Kahlflächen gesetzt. Ohne Totholz und ohne rettenden Pioniervorwald.
Und genau das ist die harte Realität. Ohne ein intelligentes Mikroklimamanagement und diese Pionierbäume drohen bei den 10.000 teuren neuen Bäumen in der nächsten sternenklaren Frühlingsnacht immense Ausfälle. Die erfrieren einfach.
Wahnsinn. Fassen wir das also mal zusammen. Die Besprechung unserer Quellen zeigt eindeutig, dass eine gut gemeinte menschliche Aufräumaktion im Schutzwald eine gefährliche Illusion ist.
Absolut.
Mikroklimatische Todeszonen für neue Bäume.
Ein extrem teurer Tausch.
Da bin ich voll bei dir. Und das bringt mich zu einem letzten, provokanten Gedanken für dich, lieber Zuhörer. Wenn wir sehen, dass im alpinen Schutzwald ausgerechnet Unordnung, Totholz und vermeintliches Unkraut wie die Birke unsere besten Lebensretter sind, wie viele andere globale Umweltkrisen verschlimmern wir aktuell eigentlich nur deshalb, weil wir krampfhaft versuchen, die Natur nach unseren menschlichen Vorstellungen von Sauberkeit und Ästhetik zu kontrollieren? Etwas, das definitiv zum Nachdenken anregt. Bis zu unserem nächsten Deep Dive.